ARD. Diesen Podcast hört ihr in der ARD Audiothek. Dezember 2012. In Leipzig sind es knapp unter 0 Grad. In den letzten Tagen hat es ein bisschen geschneit. Im Büro von Unistar ist wahrscheinlich typische Jahresendstimmung. Man redet über die Weihnachtsfeier. In der Kaffeeküche verabreden sich ein paar Kollegen zum Glühwein trinken nach Feierabend. Michael Hummel sitzt an seinem Schreibtisch. Seit 2 Jahren ist er Jurist in der Rechtsabteilung von Unistar.
Meine Aufgabe war vor allen Dingen, das Unternehmen gegen Abmahnungen und Klagen zu verteidigen.
Das klingt jetzt nicht wie der angenehmste Job der Welt, aber es ist total sein Ding.
Das war eine ganz tolle Arbeitsatmosphäre, ganz nette Kollegen, sehr spannende Themen, die wir hatten. Das war wunderbar und das war mein Traumjob, den ich da hatte.
Dieser 11. Dezember ist für den Anwalt erstmal ein Tag wie jeder andere.
Ich war relativ früh auf Arbeit und war aber einer der Ersten in der Rechtsabteilung.
Selbst sein Teamleiter ist noch nicht da.
Und es war so, glaube ich, ja, gegen 8 vielleicht. Ich saß ganz normal in meinem Computer und las meine E-Mails. Plötzlich flog die Tür auf und es kam ein Mann in Lederjacke rein, zeigte seinen Ausweis hoch und sagte, Steuerfahndung, das ist eine Durchsuchung. Niemand fasst seinen Computer an oder telefoniert.
Noch heute, sagt Hummel, das war so ziemlich das Schlimmste, was er je in seiner Laufbahn erlebt hat.
Und ich habe das erstmal gar nicht so richtig realisiert, was das jetzt ist. Da rückten natürlich dann nach und nach immer mehr Beamte ein in die Rechtsabteilung und fingen dort an, alles umzudrehen. Und selbst Inhalte von Papierkörben wurden mitgenommen.
Insgesamt werden an diesem Tag 20 Unistar-Objekte in mehreren Städten durchsucht. Darunter Dresden, Hamburg und Stralsund. Akten, Dateien und andere Beweismittel werden mitgenommen. Die Ermittler haben es auf E-Mails und interne Kommunikation abgesehen. Auch auf die Buchhaltung. Unistar steht im Fokus einer groß angelegten Ermittlung. Und das alles nur, weil es einen Hinweis gab.
Diese anonyme Anzeige, die hatte sehr, sehr fundierte Recherchen und hatte auch aus juristischer Sicht sehr fundiert sich, sagen wir mal, geäußert, was dort eventuell für eine Straftat begangen werden konnte von Unistar.
Die Vorwürfe? Betrug, Steuerhinterziehung, unerlaubte Versicherungsgeschäfte. 3 Unistar-Führungskräfte werden an diesem Tag festgenommen. Sie kommen in Untersuchungshaft. Auch Thomas Wagner. Der Gründer des hunderte Millionen schweren Unternehmens und Arbeitgeber für mehr als 1000 Menschen sitzt kurz vor Weihnachten plötzlich in einer Gefängniszelle. Wagner wollte mit seinem Imperium immer anders sein. Der Erfolg gab ihm recht. Aber konnte Unistar vielleicht nur deshalb so hoch aufsteigen, weil sie mit unfairen Mitteln gespielt haben? Ich bin Sophia Wetzke. Und ihr hört Ab in den Urlaub, der Crash des Internet-Imperiums Unistar. Ein Podcast von Studio Soma und Zimmer und Zirk für den MDR. Folge 2, Ab in den Abgrund. Ganz ehrlich, ich hätte vor dieser Recherche nicht gedacht, dass ich jemals wieder ein Reisebüro betreten würde. Wenn ich heute Urlaub buche, dann mache ich das selbst, im Netz. Trotzdem sitzen wir im September 2025 in dem kleinen Ladengeschäft, das Henrik Minkner seit mehr als 30 Jahren in Leipzig betreibt. Das mit dem langen Schreibtisch und der Traumstrandtapete. Wir reden über die große Konkurrenz, die nach der Jahrtausendwende auftaucht. Buchungsseiten wie abindenurlaub.de. Die zum Teil übrigens heute noch existieren, aber mittlerweile nicht mehr zu Unistar gehören.
Hat sich das Aufkommen und dann der rasante Erfolg dieser Plattform bei Ihnen hier im Reisebüro auch bemerkbar gemacht?
Ja, ganz klar.
Inwiefern?
Naja, dass wir schon, also ich will nicht sagen Umsatzeinbrüche, aber dass die Leute halt wirklich, weil es halt bequem ist, du sitzt halt Samstagabend auf der Couch und machst dein Handy, dein Laptop, dein Tablet an und guckst du halt nach Urlaub und im schlimmsten Fall buchen die es halt online.
Das heißt, Sie haben wahrgenommen, wir haben hier einen Rückgang an Kundenzahlen und haben das direkt in Verbindung gebracht mit den Plattformen?
Ganz klar. Es ist schon dann so in die Richtung gegangen, dass wir einiges an Marktanteilen verloren haben.
Ihm wird schnell klar, Den Preiskampf gegen die Online-Reisebranche kann er nicht gewinnen. Er sucht sich eine andere Strategie.
Wir verkaufen nicht über den Preis und auch nicht über die Menge, sondern wir verkaufen ausschließlich über die Qualität.
Was die Kunden heute noch hierher treibt, das sei in Zeiten von Airline-Insolvenzen und Corona, vor allem das Thema Sicherheit, sagt er.
Dass die einen festen Ansprechpartner möchten, wo sie jederzeit anrufen, anfragen können, wenn irgendwelche Probleme auftauchen, beziehungsweise wenn Zusatzfragen kommen, sonstige Wünsche etc. Also das Reisebüro wurde immer totgesagt. Also nicht nur einmal, sondern schon wirklich mehrfach. Und rückwirkend betrachtet bin ich froh, muss ich sagen, dass ich dabei geblieben bin, es stationär zu machen, weil alles andere, also nicht, dass es nicht funktioniert, aber es ist halt nicht meine Philosophie, weil, wie soll ich sagen, wir kreieren oder designen Reisen.
Mich überrascht ein bisschen, was Minkner uns erzählt. Ich habe wirklich gedacht, das gute alte Reisebüro stirbt gerade einfach komplett aus. Es gibt ja das Internet. Mitte der 90er gab es laut Schätzungen rund 15.000 Reisebüros, wie das von Hendrik Minkner. Der Deutsche Reiseverband geht heute noch von ungefähr 8.000 in Deutschland aus. Da lag ich also gar nicht mal so falsch. Welche Rolle spielte Unister mit seinen Reiseportalen dabei?
Also es ist eine lange, lange Entwicklung und ich würde sagen, Unister war ein Teil in dieser ganzen Geschichte und nicht der Auslöser. Das würde ich jetzt nicht sagen.
Claudia Brötzel ist Professorin für nachhaltiges Tourismusmanagement an der Hochschule Eberswalde.
Diese ganze Entwicklung kann nicht einer machen. Ja, es waren viele und es haben viele Faktoren dazu beigetragen.
Die Digitalisierung der Reisebranche begann schon vor Thomas Wagner und Unister. Die ersten waren sie definitiv nicht, sagt Claudia Brötzel. 2004 gründen die großen Player des Online-Buchens einen Verband, den Verband Internetreisevertrieb. Das Ziel ist es, die Digitalisierung auf dem Reisemarkt gemeinsam voranzutreiben. Vertrauen zu den Kunden aufbauen, Lobbyarbeit und so weiter. Brötzel ist damals die Präsidentin. Schnell begegnet sie auch Unister und Thomas Wagner. Und schon damals wird ihr klar, die sind irgendwie anders.
Unister war eigentlich das erste Portal, die erste Plattform, die aus einer anderen Idee herauskam. Das war niemand aus der Reisebranche. Ja, das war einfach entstanden aus dieser Idee, kommt Leute, wir machen mal was.
Laut Brötzel habe der Verband immer wieder versucht, Unister mit ins Boot zu holen. Klar, an den Senkrechtstartern aus Leipzig kam man früher oder später sowieso nicht mehr vorbei.
Und natürlich haben wir Thomas sehr intensiv beobachtet und haben ihn auch öfters eingeladen. Man muss sich schon vorstellen, also das waren ja große Marktplayer wie Expedia. Da stand ja sehr viel dahinter auch weltweit und andere große Opodo. Und er hat immer gesagt, nö, wir machen das anders. Wir machen das auf meine Art. Und das war auch genau das, was er uns gespiegelt hat. Also er wollte auch nicht bei uns Mitglied werden, weil wir natürlich Rahmenbedingungen hatten.
Was sie damit meint? Alle Mitglieder im Verband müssen sich TÜV zertifizieren lassen. Gemeinsame Spielregeln sozusagen.
Zum Beispiel sowas wie Preisbindung, ja, also dass man eine klare Preistransparenz hat. Ne? Man musste sich anpassen in diesem, ich sag jetzt mal, verbraucherfreundlichen Verhalten. Und das war jetzt nicht so unbedingt, dass Thomas Wagner das mittragen wollte.
Ich muss an das denken, was der ehemalige Unister-Sprecher Konstantin Korosidis in der ersten Folge über Thomas Wagner sagt. Der sei nicht parkettfähig gewesen. Jemand, der sich nicht anpassen wollte.
Er hat einfach gar keinen Grund darin gesehen, sich mit uns auseinanderzusetzen. Er war der Meinung, dass so wie er das macht, das korrekt ist, dass es gut ist, dass es passt und dass er die anderen auch nicht so braucht.
Unister geht seinen eigenen Weg. Und versteht es früh, das Netz für sich zu nutzen. Vielleicht sogar ein bisschen besser als die Konkurrenz.
Also eine ganz beliebte Geschichte war natürlich, Keywords zu kaufen in Google. Und da hat Unister auch sehr viel investiert. Und mit diesen Keywords dann sozusagen die Kunden abzugreifen.
Außerdem wirbt Unister regelmäßig auf Google mit den Markennamen der Konkurrenz. Wenn ich damals zum Beispiel auf eine Anzeige klicke, die nach TUI aussieht, lande ich häufiger gar nicht bei TUI, sondern auf einer Seite von Unister. Thomas Wagner schert sich nicht groß um die Regeln der Branche.
Das ist so ein bisschen wie so ein Teenie, der ausprobiert, wie weit er gehen kann. Und das hat, glaube ich, sehr gut funktioniert. Und das hat sich immer so ein bisschen frech angefühlt, aber auch so ein bisschen, ja, also wie wenn man alle vorführt, die es richtig machen.
Ein Teenager, der seine Grenzen austestet. Daran bleibe ich hängen. Die ersten Jahre müssen sich für Junister und Thomas Wagner quasi grenzenlos angefühlt haben. Erinnert euch mal daran, wie stolz der Ex-Sprecher Konstantin Korosidis von Junisters Erfolg erzählt.
Wir waren wie Michael Schumacher und die Deppen waren immer hinter uns.
Um 2010 ist Junister das wahrgewordene Start-up-Märchen. Gilt als einer der größten Arbeitgeber Sachsens, mit Zweigstellen in Berlin, Hamburg, Dresden und anderen Städten. Thomas Wagner und seine Mitgründer setzen früh nicht auf die eine Website, sondern ziehen innerhalb kurzer Zeit eine Vielzahl von Online-Plattformen auf, die immer nach dem gleichen Prinzip funktionieren. Kundin sucht etwas im Netz, landet auf einer Junister-Seite, bekommt Preisvergleiche, Gutscheine, Rabatte angeboten und kann direkt Buchungen abschließen. Und das funktioniert so gut, weil sie was von Marketing verstehen. Ihre prominent besetzten Werbespots laufen überall im Fernsehen. Aber sie können auch Online-Marketing. Wichtigster Partner wird die Suchmaschine Google. Dass Junisters Angebote immer ganz weit oben in den Suchergebnissen erscheinen, lassen sich die Leipziger im Jahr angeblich rund 100 Millionen Euro kosten. Ich meine, hast du bei Google jemals bis Seite 3 oder 4 geblättert, bis du auf ein Angebot geklickt hast? Genau, ich auch nicht. Google und Junister, das wird eine Verbindung, von der beide Seiten profitieren. Wenn man ehrlich ist, von der vor allem die Leipziger profitieren.
Junister war natürlich ein Liebling von Google, das ist ganz klar. Und damit war das natürlich eine große Leichtigkeit. Und wir haben uns einfach keinen Kopf gemacht. Und das Geld kam rein.
Diese Symbiose funktioniert jahrelang. Aber 2011 flattert ein Brief ins Barfußgässchen in der Leipziger Innenstadt. Direkt aus der Google-Firmenzentrale. Und dieser Brief hat es in sich.
Und dann habe ich gesagt, was ist denn los? Ja, Google hat uns einen Brief geschickt. Ich sage, ja und, können wir uns doch freuen? Nee, die drohen uns mit Kontenschließung in den nächsten 4 Wochen, wenn wir nicht jetzt sauber spielen. Und dann habe ich gesagt, um Gottes Willen, jetzt werden wir insolvent. Jetzt geht's uns an den Kragen. Weil Google natürlich schon die Macht hat, Unternehmen platt zu machen. Brauchen wir gar nicht drüber reden.
Demnach hat Junister über Jahre gegen einen zentralen Punkt der Google-Nutzungsrichtlinien verstoßen. Statt wie vorgeschrieben mit einem Unternehmenskonto Werbung zu kaufen, hat Junister unzählige Konten angelegt.
Wir haben natürlich auch dann schon getrickst, muss man einfach mal sagen. Also das mit den Google-Konten, das war nicht illegal. Wir hatten ja irgendwie, ich glaube, 4000 Google-Konten.
Und es gibt noch eine Sache, mit der Google ein Problem hat. Junister kauft zum Beispiel eine Werbeanzeige für Flüge.de. Von der Anzeige geht's aber nicht direkt zu Flüge.de, sondern Junister schaltet noch eine Seite dazwischen, die nur aus Pop-ups und Werbebannern besteht. Daran verdient Junister nochmal extra. Findet Google gar nicht gut. Zähneknirschend lässt Junister das schließlich sein. Lange Zeit haben die Leipziger nach eigenen Regeln gespielt und haben es so geschafft, die Konkurrenz auszustechen. 2010 wird Michael Hummel über eine Stellenanzeige auf das Unternehmen aufmerksam.
Und die erste Zeit dort war, also es war wie ein Rausch, es war einfach ganz fantastisch.
Hummel habt ihr schon am Anfang dieser Folge gehört.
Ich kann mich noch sehr gut an meinen ersten Tag bei Junister erinnern. Es war einfach ganz anders als alles, was ich vorher erlebt hatte. Also als Anwalt ist man ja normalerweise in der Kanzlei. Das ist relativ steif, relativ formell. Man trägt Anzug und diese ganzen Dinge. Und bei Junister war das völlig anders. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich da hingegangen bin. Ich wollte eben dieses Start-up-Gefühl. Ich wollte dieses Unternehmen, dieses dynamische Junge. Da hatte ich einfach Lust drauf. Das wollte ich schon immer machen. Ich habe die neuen Kollegen kennengelernt, die alle super nett waren. Die waren alle locker angezogen. Es war Sommer. Viele hatten kurze Hosen und Badeschlappen an.
Sein guter Eindruck hat am Anfang auch viel mit seinem Chef zu tun.
Der Erfolg von Junister war zum großen Teil der Erfolg von Thomas Wagner. Thomas Wagner war jemand, der sehr geistig wendig war, sehr innovativ war, sehr ehrgeizig war. Und er war wie ein Fußballspieler, der wegen des Erfolgs spielt. Er hat schnelle und klare Entscheidungen getroffen. Das mag ich an Chefs, wenn sie eine klare Vorstellung haben und wenn sie dann ihre Sache durchziehen und auch dahinter stehen.
Unistar ist über Jahre eine der wichtigsten Adressen für junge Absolventen im Osten. Vor allem aus Bereichen wie E-Commerce, IT und Kommunikation.
Aber je länger das Ganze ging und je mehr sich die Sachen entwickelten, bekommt man natürlich als Justiziar auch immer tiefere Einblicke in die dunklen Seiten so eines Unternehmens. Es gab bereits am Anfang, nach einem Jahr vielleicht, also 2011, gab es so eine Phase, wo dort ein Teil des Managements rebelliert hat gegen Thomas Wagner. Da gab es massive Auseinandersetzungen auch um die Richtung des Unternehmens. Also wie man wirbt, ob man eben so drastisch rechtsverletzend wirbt, wie man sich gegenüber anderen Wettbewerbern verhält. Und da war auch der erste Moment gekommen, wo es dann den ersten negativen Medienbericht gab.
Alarmzeichen für Unistar-Chef Wagner lautet im September 2011 die Überschrift in der Wirtschaftswoche. Wagner bewegt sich mit seinem Geschäftsgebaren oft im legalen Graubereich, heißt es dort in einem Kommentar. Kurz zuvor hatte Unistar von einem Gericht einen Schuss vor den Bug bekommen. Das hatte die Plattform Flüge.de dazu verpflichtet, Endpreise für Kunden sofort anzuzeigen. Vorher waren erst im Laufe einer Buchung weitere Kosten hinzugefügt worden.
Wir halten, was andere versprechen. Flüge.de.
Außerdem bekommt Unistar Ärger wegen eines Gütesiegels, das immer wieder auf seinen Reiseseiten auftaucht. Geprüfte Gästemeinung steht dort. Wirkt seriös und unabhängig. Das Landgericht Köln entscheidet aber, dass dieses Siegel irreführend ist. Ein Mitbewerber hatte geklagt, weil die Gästemeinungen eben nicht überprüft worden waren. Und bekommt recht. Ab 2012 darf Unistar dieses Siegel nicht mehr verwenden. Das Image des Internetriesen bekommt erste Risse.
Bisher war das Unternehmen nur in den Medien als das tolle Startup wahrgenommen worden. Und ab dem Moment gab es den ersten negativen Zeitungsartikel, den ich dann auch meinen Eltern erklären musste. Die sahen dann tatsächlich den Inhalt des Artikels und das, was das Unternehmen macht, auch kritisch und haben mir das auch gesagt.
Einige Top-Manager verlassen damals das Unternehmen. Laut Wirtschaftswoche konnten sie den Unistar-Weg nicht mehr mitgehen. Doch dieser Weg soll sich erstmal nicht ändern. Das Imperium schlägt zurück. Im Juni 2012 erreicht die öffentliche Kritik eine neue Dimension. Die Computerbild widmet Unistar satte 8 Seiten. Unter dem Titel »Das Abzock-Imperium« ist von Rabattlügen, Markenrechtsverletzungen, hinterlistigen Werbetricks, Abo-Fallen und illegalen Servicepauschalen die Rede. Dazu stehen da Sätze wie »Mit skrupellosen Methoden werden täglich tausende Kunden abgezockt«. Der Artikel dröselt die Vorwürfe Stück für Stück auf. Es heißt da zum Beispiel, Unistar werbe mit völlig unrealistischen Preisnachlässen und schlage am Ende von Flugbuchungen illegale Servicegebühren auf. Auf der Unistar-Dating-Seite partnersuche.de, ja, auch sowas hatten die, würden Kunden durch gefakte Flirtnachrichten zum Abschließen von Abos verleitet.
Wir haben den Artikel natürlich massiv angegriffen nachher rechtlich, der hat auch größtenteils trotzdem gehalten.
Je häufiger negative Presse im Umlauf ist, desto häufiger landet die auch auf dem Tisch von Anwalt Michael Hummel. Dazu gibt's eine klare Ansage von oben.
Diese Mentalität, wir gegen alle, die gab's definitiv im Unternehmen. Das war auch stark von Thomas Wagner getriggert, der selbst oft auch so dachte. Und er hat irgendwann mal dann die Rechtsabteilung beauftragt, massiv gegen diese Berichterstattung vorzugehen. Was wir auch gemacht haben, richtig im richtig großen Stil. Und es war erstaunlich, wie gut das funktioniert hat.
Viele Redaktionen knicken damals vor den Anwälten von Unistar ein, erinnert sich Hummel.
Ein Kollege sagte immer, wir haben eine Rechtsabteilung wie ein DAX-Unternehmen. Es lag aber einfach daran, dass das Unternehmen so massenhaft und schwer Rechtsverletzungen begangen hat, dass diese Anzahl von Juristen auch notwendig war, um das alles zu managen.
Das mit dem DAX-Unternehmen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Hummel erinnert sich, dass sie zu Hochzeiten in der Rechtsabteilung 12 Leute waren. Als der Druck auf Unistar größer wird, bemerkt Michael Hummel, wie sich Thomas Wagner verändert.
Wo dann so das nette, tolle, kollegiale Verhältnis auch gelitten hat. Und die Richtungskämpfe im Unternehmen nahmen auch immer weiter zu. Und er wurde dann tatsächlich mehr und mehr der harte, beinharte Typ, der sich durchsetzt um jeden Preis.
Das spürt Hummel auch selbst, berichtet er uns. Und zwar immer dann, wenn er darauf hinweist, dass Unistar rechtliche Probleme bekommen könnte.
Und in diesen Fällen habe ich immer meine Meinung gesagt und in vielen Fällen auch gesagt, ich halte es für rechtswidrig und rate davon ab, das zu machen. Das war am Anfang gar nicht so einfach, weil es natürlich nicht so in die tolle Startup-Atmosphäre passte und jetzt geht's los und wir schaffen alles und so weiter. Aber zunehmend wurden diese Verstöße auch immer drastischer. Und das wurde aber nicht gehört, das wollte man nicht hören. Und da wurde man dann auch kritisiert im Unternehmen.
Mit jeder neuen Warnung kühlt das Verhältnis zwischen ihm und Wagner immer weiter ab. Dabei hat er ihn anfangs so geschätzt.
In den letzten Monaten hat er, glaube ich, gar nicht mehr mit mir geredet. Das war seine übliche Verhaltensweise. Wenn er nicht mit jemandem mehr konnte, der hat ihn von sämtlicher Kommunikation abgeschnitten. Und man erfuhr dann von den Entscheidungen und Dingen quasi nur noch über Ecken.
Man könnte jetzt denken, naja, der hat vielleicht einfach noch eine Rechnung mit Thomas Wagner offen. Aber Michael Hummel ist damals nicht der Einzige, der mit Wagner aneinander gerät. Wie sehr sich Thomas Wagner über Warnungen aus dem eigenen Haus hinweggesetzt hat, zeigen interne E-Mails, die uns vorliegen. Auf Hinweise von Mitarbeitern, dass Unister sich mit bestimmten Praktiken strafbar machen könnte, schreibt er zum Beispiel:
Bitte macht die Sache nicht größer, als sie war, beziehungsweise schürt nicht noch Ängste vor rechtlichen Auseinandersetzungen. Ähnliche Fälle inklusive persönliche Haftung habe ich seit Jahren irgendwie täglich zur Unterschrift auf meinem Tisch und bin zu meinem Erstaunen immer noch auf freiem Fuß. Das wird immer heißer gekocht, als es gegessen wird.
Man war so hoch aufgestiegen, dass man sich für unverletzlich hielt. Und das hat sich dann später gezeigt, dass es eben nicht so war. Also es gab im Unternehmen an vielen Stellen im Laufe der Zeit Gelegenheiten, in die richtige Richtung abzubiegen. Und ich habe auch immer wieder gehofft, dass das passiert. Aber er hat immer genau das Gegenteil gemacht. Er ist immer genau in die andere Richtung abgebogen. Und das hat aus meiner Sicht dann am Ende auch zu der Katastrophe geführt.
Und die beginnt am 11. Dezember 2012.
In Leipzig und anderen Städten hat die Staatsanwaltschaft heute eine Razzia gegen die Firma Unister durchgeführt. Überdies kam es zu Verhaftungen.
Führende Mitarbeiter sind festgenommen worden. Unister betreibt unter anderem das Internetportal abinurlaub.de.
Die Vorwürfe gegen die Firma sind gravierend, denn sie hat offenbar zahlreiche Kunden richtiggehend reingelegt, wenn es um die Absicherung beispielsweise von Reisen ging.
Wagner kommt nach der Razzia in Untersuchungshaft. Gegen Kaution kommt er wenige Tage später wieder auf freien Fuß. Trotzdem ist nach der Razzia vieles anders.
Bis dahin konnte man sich irgendwie immer noch hinter dem Unternehmen und den Geschäftsführern, die nach außen erkennbar waren, irgendwie verstecken. Aber in dem Moment wurde das alles sehr persönlich.
Die Ermittlungen werden damals von der Generalstaatsanwaltschaft Dresden geführt. Unterstützt von der INES, einer integrierten Ermittlungseinheit des Landeskriminalamts Sachsen. Die ist vor allem auf Korruption spezialisiert. Wenn ihr unsere letzte Serie in diesem Feed gehört habt, die über das Leipziger Internetphänomen Kino.to, dann klingelt bei Ines vielleicht was. Genau dieselbe Einheit ermittelt 2012 auch gegen Unister. Denn ein paar Monate vorher ist eine anonyme Anzeige gegen das Unternehmen eingegangen. Irgendjemand hat den Behörden also einen ganz konkreten Hinweis gegeben.
In der anonymen Anzeige stand, dass dort ein unerlaubtes Versicherungsgeschäft betrieben wird durch Unister.
Das ist Dirk Reuter. Er arbeitet heute im Bundesjustizministerium in Berlin. Damals leitet er als einer von zwei Staatsanwälten die Ermittlungen gegen das Leipziger Unternehmen.
Dass dort Versicherungssteuer hinterzogen wird, weil dort in einem bestimmten Produkt, was Unister verkauft, ein Risiko übernommen wird, was dann als Versicherung zu werten ist.
Dirk Reuter sagt, er weiß bis heute nicht, von wem der anonyme Tipp damals kam.
Es kam überhaupt nicht darauf an, wer die Anzeige aufgegeben hat, sondern es kam nur darauf an, dass uns dieser Sachverhalt bekannt geworden ist. Und nein, wir haben nicht die Information, wer es gewesen ist. Natürlich gibt es Spekulationen, wo man überlegt, wer es gewesen ist, aber an diesen Spekulationen möchte ich mich natürlich nicht beteiligen.
Reuter und seine Kolleginnen und Kollegen beginnen zu ermitteln. Sie schauen sich die verschiedenen Webseiten an. Die Dimensionen, in denen Unister finanziell unterwegs ist. Und weil Unister so groß ist und mittlerweile aus einem komplizierten Geflecht einer Holding mit diversen Tochterfirmen besteht, rücken sie mit einem großen Einsatzteam an.
Sie haben gesagt, Sie sind kein Fan von dem Begriff Razzia. Warum?
Wir sind da nicht mit dem Prallbock rein, sondern wir haben geklingelt und waren dort dieser Begriff Razzia, der sieht immer so aus, als wenn man da mit Anlauf reinläuft. Und das Gegenteil ist im Wirtschaftsstrafrecht der Fall. Man versucht das ganz dezent zu machen, um gar nicht so viel Aufwand zu machen. Wir wollen ja auch nicht, dass die Unternehmen dort allein deswegen geschädigt werden, weil dort eine, in Anführungsstrichen, Razzia stattfindet.
Aber wie muss ich mir das vorstellen? Sie stehen dann da vor dem Unternehmen, klingeln und sagen, guten Tag, dürften wir hier mal bei Ihnen in die Computer gucken?
Exakt. Genauso macht man das. Man geht dort rein, man gibt den Durchsuchungsbeschluss oder die verschiedenen Durchsuchungsbeschlüsse und man sagt, wir würden gerne das. Können Sie mir bitte sagen, wo diese Unterlagen stehen, die wir uns bitte angucken? Können wir uns bitte mit der IT auseinandersetzen? Wir würden gerne in Ihre IT gucken.
Die Ermittler erheben damals eine ganze Liste an Vorwürfen gegen Junista. Wir versuchen, ein bisschen Ordnung reinzubringen und die wichtigsten kurz zu erklären. Vorwurf Nummer 1. Das Betreiben einer Versicherung ohne Erlaubnis. Hat Junista über seine Reiseportale Versicherungen angeboten, ohne die dafür erforderliche Genehmigung zu besitzen? 2 Junista-Produkte rücken dabei besonders in den Fokus. Erstmal der sogenannte Stornoschutz. Hier bezahlt der Kunde dafür, dass er seine Buchung im Falle einer Stornierung von Junista erstattet bekommt. Und Flexifly. Ein Zusatzprodukt, das Junista dazu verpflichtet, mögliche Umbuchungskosten zu erstatten.
Was man wissen muss, ist, dass Junista immer sich darum bemüht hat, als Vermittler aufzutreten.
Junista hat in den Geschäftsbedingungen immer darauf bestanden, dass sie ihre Dienstleistungen, zum Beispiel Flüge und Hotels, nur vermitteln und keinesfalls selber verkaufen. Aus rechtlicher Perspektive, so Staatsanwalt Reuter, ein sehr wichtiger Unterschied.
Wenn Sie einen Flug angekauft und verkauft hätten, wenn Sie eine Hotelleistung angekauft und verkauft hätten, hätten Sie gehaftet. Und die Kunden wären zu Ihnen gegangen und hätte gesagt, es hat reingetropft und ich will das nicht. Und um diese Haftung zu vermeiden, hat Junista immer gesagt, wir sind nur Vermittler.
Eine Leistung nur zu vermitteln und sich diese Vermittlung bezahlen zu lassen, ist also erstmal kein Problem. Bei Zusatzangeboten oder Versicherungen wie eben diesem Stornoschutz oder Flexifly sieht das aber anders aus.
Der Hintergrund ist ganz einfach. Eine Versicherung in Deutschland muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um in dieses Risiko gehen zu können. Der Kunde weiß sonst nicht, ob er sich darauf verlassen kann, dass dieses Risiko dann eben auch übernommen wird und dass das Geld gezahlt wird. Und deswegen gibt es die BaFin, die überwacht das.
Die BaFin, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, als der Wirecard-Skandal durch die Medien ging? Sie soll kontrollieren, ob im deutschen Finanzwesen, in dem Fall bei Versicherungen, alles mit rechten Dingen zugeht. Zumindest dann, wenn sie überhaupt offiziell davon weiß.
Wenn man das nicht macht, dass man zur BaFin geht und das anmeldet, dann macht man sich strafbar. Wenn ich nicht angemeldete Versicherung bin, zahle ich dann auch keine Versicherungssteuer.
Laut Staatsanwaltschaft soll Junista so Versicherungssteuer in Höhe von 1,1 Millionen Euro hinterzogen haben. Das ist aber noch nicht alles. Ein zweiter Vorwurf richtet sich gegen eine ganz bestimmte Praxis von Junista, die Reuter und seinen Kollegen erst auffällt, als sie die Dokumente aus der Durchsuchung sichten.
In diesen Ermittlungen ist uns ein Vorgang in die Hände gefallen, der hieß Runterbuchen. Sie müssen sich vorstellen, ein Kunde bucht einen Flug für 250 Euro nach Mallorca. Das läuft aber so rechtlich, dass er Junista beauftragt, diesen Flug bei der Fluggesellschaft zu buchen. Hier hat dann aber Junista nicht sofort diesen Flug dann gebucht bei der Fluggesellschaft, sondern hat versucht, ihn günstiger zu bekommen. Also in dem Beispiel nicht für 250, sondern für 180.
Ja, über 70 Euro weniger für den Flug würde ich mich als Kundin freuen.
Junista hat dann den Kunden aber nicht informiert darüber, dass es ein Angebot für 180 Euro gibt, sondern hat dem Kunden weiter vorgegaukelt, dass die Fluggesellschaft den Kunden für 250 Euro transportieren würde. Andersrum bei der Fluggesellschaft, dort hat man so getan, als wenn der Kunde bereit ist, 180 Euro zu zahlen und hat verschwiegen, dass der Kunde 250 bezahlt. Und das war möglich, weil in diesen Fällen die Rechnung, die Zahlung über Junista lief.
Und das eingesparte Geld? Naja.
Und dann hat man sich das Geld einfach abgezwickt. Es muss doch klar sein, dass das eine Straftat ist. Da brauche ich keine komplexen Vorgänge haben. Ja, das liegt doch auf der Hand, dass ich das nicht machen kann. Ich lüge in beide Richtungen und ich behalte einen Teil des Geldes.
2 Anklagen werden am Ende zum Prozess zugelassen und verhandelt. Das Runterbuchen als Computerbetrug in 87.000 Fällen, Gesamtschaden 7,6 Millionen Euro und das unerlaubte Betreiben eines Versicherungsgeschäftes. 14 Millionen Euro soll Junista dadurch eingenommen haben. Dabei ist die Liste der Vorwürfe noch deutlich länger.
Umsatzsteuerhinterziehungsvorwürfe, es gab auch Untreuevorwürfe. Wir haben auch viele Vorwürfe dann gar nicht mehr angeklagt. Veruntreuung von Arbeitsentgelt, es gab auch einen Korruptionsverdacht, den wir hatten. Das sind alles eine Vielzahl von Straftatvorwürfen, die man dann nicht weiter ermittelt, weil man sich auf die Sachen fokussiert, die eine besondere Bedeutung haben.
Das ist übrigens nicht ungewöhnlich, erklärt uns Dirk Reuter. Man schaut sich alle Vorwürfe erstmal an, klagt am Ende aber nur die an, die am meisten ins Gewicht fallen.
Sagt viel über Younes da aus, dass es eine Vielzahl von Straftatvorwürfen sind, weil sie sind immer an die Grenze gegangen oder an die Grenze hinaus. Das war typisch für Thomas Wagner. Ja, das wird Ihnen andere auch sagen, dass diese Art, es immer wieder zu versuchen und gar nicht zu versuchen, rechtskonform unterwegs zu sein, sondern versuchen, da irgendwie voranzukommen, dann dazu führt, dass man immer wieder gegen rechtliche Vorschriften verstoßen hat.
In den Ermittlungen bekommen Reuter und seine Kollegen auch Einblick in die interne Kommunikation bei Younes da. Und die zeichnet für ihn ein deutliches Bild von Thomas Wagner.
Das haben die Ermittlungen ganz klar ergeben. Er war der Chef und er hat die Entscheidung getroffen.
Reuter erzählt uns von einer Geschichte, die ihm im Kopf geblieben ist. In der geht es darum, dass Wagners Mitarbeiter eine Deadline nicht schaffen, um ein Projekt fertig zu machen.
Ich sag mal, Freitag 12 Uhr und dann kam die Frage, wir schaffen es nicht, wir sind vielleicht um 16 Uhr fertig und dann sagt er, naja, dann ist Pech, wenn du zum Bus kommst und der Bus ist weggefahren, dann hast du halt Pech. So ist das passiert, der hat Druck gemacht, sehr, sehr starken Druck.
Wie rau der Ton bei Younes da sein konnte, zeigen weitere interne Mails. Da lesen wir einerseits, dass Thomas Wagner offenbar bewusst seine Mitarbeiter animiert hat, Regeln so weit auszureizen, wie es nur ging. Ein Mitarbeiter schreibt einem anderen:
Wir sollen uns eine Art Umbuchungsschutz ausdenken, sodass wir eine zusätzliche Servicegebühr auf allen internationalen Portalen erheben können. Das Ganze soll allerdings nicht als Versicherung deklariert sein, um den damit verbundenen Auflagen zu entgehen.
Ebenso zeigen diese Mails, wie Wagner vorschlägt, Kunden auf den Portalen mit verschiedenen Tricks zu beeinflussen. In einer Mail zur Preisdarstellung bei der Buchung schreibt er:
Da würde ich lieber für den Kunden verwirrende Bezeichnungen formulieren.
In einer anderen:
Es wäre vielleicht mal einen Versuch wert, die Leute durch 3, 4, 5 Schritte zu jagen. Und dann erst ganz zum Schluss die Gebühr zu präsentieren. Gruß, Thomas.
Die Mails zeigen aber auch, wie Wagner reagierte, wenn Sachen nicht nach seinem Plan liefen.
Wieso hat sich hier niemand gekümmert? Leider wurde das Thema exakt so schlampig gehandhabt, wie ich es vor Monaten prognostiziert habe. Keine Sau kümmert sich. Ich will nächste Woche von euch Ergebnisse sehen. Ausreden interessieren mich nicht. Thomas. Ich kann mir diesen Müll einfach nicht mehr anhören. Das ist inhaltlich so eine Grütze. Ihr seid hier nicht nur völlig falsch, ihr habt auch vom Internetbusiness wirklich rein gar nichts begriffen. Du wirst dich hier von jedem überwachen lassen, den ich bestimme. Und wenn dir das nicht passt, steht dir der Weg zu gehen offen.
Wir müssen uns bei dieser Recherche nicht nur auf alte Mails verlassen. Wir haben einen direkten Einblick bei uns im Team. Einer von uns kennt Younes da auch von innen. Mein Kollege Anton Zirk, der auch mit an diesem Podcast gearbeitet hat, ist 2014 nach Leipzig gezogen und kurz darauf das erste Mal mit Younes da in Kontakt gekommen.
Ja, also ich habe damals angefangen, in Leipzig Journalistik zu studieren und einfach einen Nebenjob gebraucht. Und an Younes da bist du auch nicht vorbeigekommen, weil am Schwarzen Brett, in Foren und ja, überall waren eigentlich Stellen ausgeschrieben. Und von der Seite ist es mir auch nicht vorgekommen, als würde es bei dem Unternehmen irgendwelche Probleme geben. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht so richtig was über Younes da, aber ein paar Freunde haben eben auch schon dort gearbeitet. Und ich habe mich dann eben in der Presseabteilung beworben und dort einen Minijob angefangen.
Und wie war das so?
Der Job?
Ja.
Ehrlich gesagt, völlig unspektakulär. Also ich war da ein paar Stunden in der Woche. Es waren flexible Arbeitszeiten und das hat super gepasst mit dem Studium. Und ich habe dann so an so ein paar Verbraucherstudien mitgearbeitet und wir haben die Presseberichterstattung ausgewertet. Da kamen dann morgens so Pakete an mit Zeitungsartikeln. Die waren auch schon markiert. Grün war positive Berichterstattung, gelb war neutrale und negative war eben rot markiert. Und wir mussten das dann eben kontrollieren, ob das stimmt und das einpflegen in so Tabellen und so Berichte abliefern. Und die sind dann, soweit ich weiß, auch bei Thomas Wagner auf dem Tisch gelandet.
Das klingt ja nach einem wahnsinnigen Aufwand.
Ja, also total. Ich habe das schon auch so empfunden, aber mir war das egal. Das war halt ein Teil unserer Aufgabe und dann irgendwie auch normal für uns.
Hast du Wagner selbst mal kennengelernt oder hast du irgendwas von ihm mitbekommen damals?
Boah, nee, also das war dann schon irgendwie gerade für uns als kleine Rädchen auch so ein, wie so ein Phantom einfach. Also da wurde weniger drüber gesprochen, außer natürlich, dass man diese Berichte über Bande dann abliefern musste. Aber ich war da morgens im Büro für 1-2 Stunden und du bist da nicht mit dem Management in Kontakt gekommen und schon gar nicht mit Thomas Wagner. Und ich habe dann eher draußen gemerkt, dass Younes da kein normales Unternehmen jetzt war in der Außenwahrnehmung. Da gab es einfach ein paar Momente, wo die Leute komisch reagiert haben, wenn man erzählt hat, dass man bei Younes da arbeitet.
Inwiefern komisch?
Naja, da hat dann kaum jemand gesagt, dass noch die vom Skispringen oder die mit Michael Ballack oder mit Kalmund oder die Senkrechtstarter aus Leipzig. Da hieß es eigentlich immer nur, ja, das sind doch die mit der Razzia, oder? Also die Betrüger.
Krass, wie schnell der Wind sich drehen kann. Michael Hummel, der ehemalige Younester Anwalt, verlässt das Unternehmen 2014. Und ich muss fast ein bisschen lachen, als ich im Laufe der Recherche höre, was er heute macht. Hummel arbeitet heute für die Verbraucherzentrale.
Ich muss auch sagen, das Unternehmen Younester hat mich zum Verbraucherschützer gemacht. Weil ich eben gesehen habe, was Unternehmen für Schäden anrichten können bei Verbrauchern im Wettbewerb, generell für die Gesellschaft. Und ich denke, ich bin heute noch einer der radikalsten oder überzeugtesten Verbraucherschützer, eben weil ich genau das damals erlebt habe.
Tatsächlich ist die Verbraucherzentrale ein konstanter Gegenspieler von Younester, reicht immer wieder Beschwerden und Klagen ein. Laut Hummel findet man in der Datenbank der Verbraucherzentralen mehr als 200 Abmahnungen und Verfahren gegen den Younester-Konzern. Viele von ihnen erfolgreich.
Haben Sie ein schlechtes Gewissen für die Zeit, die Sie bei Younester gearbeitet haben?
Ja, also ich habe wegen vielen Dingen, die ich damals gemacht habe, habe ich nach wie vor schlechtes Gewissen.
Neben der schlechten Presse sind die Razzia und die damit verbundenen Ermittlungen katastrophal für Younester. Vor allem für den Ruf des Unternehmens. Deshalb kritisieren mehrere Menschen, mit denen wir für diesen Podcast gesprochen haben, wie die Behörden damals vorgegangen sind. Auch Michael Hummel, obwohl er ja quasi die Seiten gewechselt hat.
Also es wurden eine Menge berechtigte Vorwürfe gemacht. Aber die Art und Weise, wie da massiv vorgegangen wurde mit den Durchsuchungen, die war schon sehr, sehr belastend für das Unternehmen.
Unverhältnismäßig und medial inszeniert. So lauten die Vorwürfe an die Ermittler um den damaligen Staatsanwalt Dirk Reuter. Der hat dafür kein Verständnis.
Also in dem ersten Schritt muss man sagen, dass gerade diese Durchsuchungsmaßnahmen, wie ich es ja schon geschildert habe, sehr verhältnismäßig auch durchgeführt wurden und dass das aber auch ganz normal ist, in diesem Fall diese Ermittlungsmaßnahmen zu ergreifen. Das ist überhaupt nicht überzogen.
Überzogen oder nicht, die Razzia bei Younester markiert den Beginn einer ganzen Reihe von Ermittlungen und Prozessen, die das Unternehmen in den folgenden Jahren begleiten werden. 2013 folgt noch eine weitere große Durchsuchung. Von seinem Weg lässt sich Thomas Wagner trotzdem nicht abbringen. Dabei ist die Krise längst da. In den Jahren nach der ersten Razzia kommt Younester in ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten. Schwierigkeiten, die Thomas Wagner offenbar mit dem Rücken zur Wand stellen und ihn eine fatale Entscheidung treffen lassen.
Er hat dort Leute losgeschickt, die mit den Vermittlern dort verhandelt haben, die zurückkamen und gesagt haben, ich würde dir raten, die Finger von zu lassen. Ich glaube, wir haben mit der Mafia gesprochen.
Younester-Gründer Thomas Wagner fliegt mit Geschäftspartnern nach Venedig. Angeblich mit an Bord rund 1 Million Euro in bar.
Seine Entscheidung ist so fatal, dass er nicht nur die Zukunft des Internet-Imperiums aufs Spiel setzt.
Thomas nicht erreicht, Tobias Handy war nicht mehr an. Und dann habe ich Angst bekommen, ist ja klar.
There were pieces of the plane there, very scattered around. Two larger pieces were burned.
In der nächsten Folge von Ab in den Urlaub, der Crash des Internet-Imperiums Younester. Wenn ihr sofort weiterhören möchtet, findet ihr die letzte Folge in diesem Feed. Und wir haben noch einen Podcast-Tipp für euch. Alle, die exklusive Hintergrundrecherchen zu schätzen wissen, sind richtig beim Podcast MDR Investigativ – Hinter der Recherche. Alle 14 Tage montags sprechen dort Autorinnen und Autoren über ihre Recherchen aus Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Umwelt oder auch der DDR-Geschichte. Neben dem Thema an sich geht es im Gespräch auch um die Entstehungsgeschichte, den Ablauf der Recherche und was noch passierte, als die Kamera aus war. Einen Link zum Podcast findet ihr in den Shownotes. Ich bin Sophia Wetzke, Head-Autorin und Host dieses Podcasts.
Wir danken allen, die für dieses Projekt mit uns gesprochen haben. Recherche und Autoren: Marc Zimmer und Anton Zirk. Dramaturgische Beratung: Christina Ebelt. Creative Producer und Regie: Max Stern. Musik: Jakob Hersch. Studioaufnahmen: Steffen Stark. Sounddesign und Mix: Jakob Hersch und Ole Zender. Cover von Hello Gorowski. Distribution Studio Soma: Aischegül Östekin. Distribution MDR: Katja Arnold und Richard Gleitzmann. Technische Distribution MDR: Theresa Wünsch. Fact-Checking MDR: Dörte Hanisch und Alexander Roth. Redaktion MDR: Marvin Stanke. Redaktionsleitung MDR: Olivia Gattermann. Herstellungsleitung MDR: Steffen Thier. Executive Producer: Max Stern für Studio Soma und Olivia Gattermann für den MDR. Eine Produktion von Studio Soma und Zimmer und Zirk im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks.